Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Nachdem wir uns in der Vorwoche die Schulden der Bundesrepublik näher betrachtet haben und dabei herausgefunden haben, für was die Steuergelder in Deutschland eigentlich verwendet werden, mussten wir feststellen, dass unter anderem die Zinslast im vergangenen Jahr stark angestiegen ist. Hier nochmals die erschreckende Zahl. 40 Milliarden Euro muss Deutschland in 2023 für Zinsaufwendungen berappen. Heute wollen wir uns die Verschuldung der hiesigen Unternehmen genauer betrachten, um ein noch besseres Bild über die aktuelle Schuldensituation in Deutschland zu erhalten. Es gibt eine Vielzahl an Daten und Statistiken, die die aktuelle Finanz- bzw. Schuldensituation von Unternehmen bewertet. Einzelne Kennzahlen können aber stark irreführend sein und ein falsches Bild oder zumindest ein trügerisches Bild zeichnen. Daher dieses eine sicher krasse Beispiel, welches aufzeigen soll, warum eine Flut an Zahlen hier jetzt wahrscheinlich wenig hilfreich oder aufschlussreich wäre. Vorstellen würde ich euch an dieser Stelle nämlich gern die Anzahl an Unternehmensinsolvenzen. Zum einen ist diese Statistik nachgelagert. Ich sehe also erst, dass es Unternehmen schlecht geht, wenn sie bereits zahlungsunfähig sind. Zum anderen wurde hier seit Corona viel Geld aufgewendet, um kriselnden Unternehmen unter die Arme zu greifen mit Subventionen. Hierfür wurde natürlich auch viel Geld aufgewendet, welches man eigentlich aus staatlicher Sicht gar nicht besitzt. Laut dem Statistischen Bundesamt haben im Jahr 2022 in Deutschland knapp 15.000 Unternehmen Insolvenz angemeldet und damit rund 600 mehr als in 2021. Das macht eine Steigerung zum Vorjahr von 4,3%. Das kam aber eben nicht unerwartet, da das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie im Insolvenzrecht zunächst nur bis zum 31. Januar 2021 galt. Inzwischen wurde die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis Ende April dann nämlich auch verlängert. Die Verlängerung kam natürlich vor allem Schuldnern zugute, die einen Anspruch auf finanzielle Hilfen aus diesem Corona-Hilfsprogramm haben, wobei die Auszahlung da auch sehr schleppend lief. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat ein Überblickspapier Corona-Hilfen-Rückblick Bilanz Lessons Learned veröffentlicht. Hier finden sich unter anderem folgender Satz wieder. Die Substanz der Wirtschaft konnte so erhalten werden. Die von vielen befürchtete Pleitewelle blieb aus. Geschäftsaufgaben blieben insgesamt auf einem niedrigen Niveau und Unternehmensinsolvenzen sind in den letzten beiden Jahren sogar zurückgegangen. Zitat Ende. Solche Aussagen lesen sich wie ein Schlag ins Gesicht eines jeden Freunds der österreichischen Schule. Die Statistik stimmt kurzfristig, die Langzeitfolgen der staatlichen Investitionen, die zu diesem scheinbar positiven Ergebnis führen, müssen zu Fehlanreizen im Markt führen und sind wie jeder Eingriff in den Markt zwangsläufig und wenn auch nur in Teilen eine Fehlallokation. Die Schattenseiten werden verschwiegen, leider sind sie auch nicht so einfach und verständlich wie die nackte Wahrheit in Form der geringen Insolvenzen entsprechend zu bestätigen. Im Vergleich zum Oktober 2019, also vor der Corona-Krise, war die Zahl der Unternehmensinsolvenzen im Oktober 2021 sogar um 33,7% niedriger. Dies zeigt, dass die Aussagekraft einer einzelnen Zahl oder einer einzelnen Statistik sehr leicht über den wahren Zustand hinwegtäuschen kann. Daher springen wir schnellstmöglich weiter, betrachten jetzt aber nicht im Detail etliche einzelne Zahlen, weil, wie soeben aufgezeigt, macht das in der Regel auch wenig Sinn. Wir könnten nämlich jetzt über die Verschuldungsquote, die Schuldendienstquote, die Schuldendeckungsquote und was es nicht alles gibt, entsprechend sprechen. Wie bereits geschildert, würde dieses Betrachten aber zum einen den Rahmen sprengen und eben wahrscheinlich wenig Mehrwert bringen. Entsprechend betrachten wir jetzt die Schulden oder die Verschuldung deutscher Unternehmen, vergleichen die mit anderen Nationen, aber im ersten Moment bleiben wir erstmal bis Ende 2019, also vor Corona. Laut der Bank für internationalen Zahlungsausgleich waren die Unternehmen, exklusive der Finanzbranche, aus Frankreich die am höchsten verschuldeten, zumindest wenn man die Schulden der Unternehmen ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt setzt. Hier ist Frankreich bereits 2019 bei über 150% des eigenen Bruttoinlandsprodukts, ganz knapp vor China und mit etwas größerem Abstand auf Platz 3 dann Japan. Dahinter folgen Großbritannien, die USA und dann Deutschland mit 60%. Wohlgemerkt, das sind Zahlen von vor Corona und nur die Schulden der Unternehmen. Die Schulden der Staaten kommen dann natürlich noch on top. Frankreich, die Staatsverschuldung Frankreichs betrug im Jahr 2019 etwa 98% des Bruttoinlandsprodukts. Wenn wir da jetzt die Schulden der Unternehmen draufrechnen, landen wir bei Ende 2019 bei 250% Schulden auf die eigene Wirtschaftsleistung. Werfen wir einen Blick nach China. In 2019 lag die Staatsverschuldung Chinas bei rund 56% des Bruttoinlandsprodukts. Mit den Unternehmensschulden liegen sie immerhin deutlich hinter Frankreich. Und Deutschland? Die Staatsverschuldung belief sich im Jahr 2019 auf knapp 60% des BIPs. Deutschland liegt also in Summe von Unternehmensschulden und Staatsschulden noch deutlich hinter dem Niveau von Frankreich oder China. So viel zur Pre-Covid-Zeit. Dann brach nämlich 2020 Corona auch bei uns aus und die Welt stand Kopf. Wie entwickelten sich dann die Unternehmenszahlen fortan? Die Bundesbank schreibt in ihrem Monatsbericht vom April 2022 wie folgt. Die Verschuldungslage des nicht finanziellen Privatsektors verschlechterte sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie insgesamt betrachtet nicht wesentlich. Und weiter, Simulationen der Schuldendienstquote auf Basis der gesamtwirtschaftlichen Projektionen der EZB aus dem März 2022 deuten zudem darauf hin, dass die erwartete geldpolitische Normalisierung die Verschuldungslage der nicht finanziellen Unternehmen und privaten Haushalte nicht übermäßig verschärfen sollte. Zitat Ende. Also alles nicht so wild, so zumindest die Bundesbank. Andere Quellen schätzen die Lage aber anders ein. Das Handelsblatt titelte im selben Zeitraum »Schuldenlast der Unternehmen wächst in der Pandemie rasant«. Steigende Schulden treffen laut einer Studie bei vielen Firmen auf sinkende Umsätze und Gewinne. Für sie wird ein Neustart nach der Krise immer schwieriger. Diese Einschätzung deckt sich eher mit meinem Verständnis zu dieser Zeit. Die Schuldenlast deutscher Unternehmen ist laut einer Untersuchung von Boston Consulting allein bis zum Sommer 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 13% auf 1,5 Billionen Euro gestiegen. Als Gründe nennen sie die staatlichen Hilfsfinanzierungen und Kredite in vielen notleidenden Branchen sowie die in der Krise gestiegenen Aufnahmen von Bankkrediten. Und auf diese Zahlen folgten noch weitere Lockdowns in Deutschland, die die Zahlen natürlich nochmal befeuert haben. Die Lockdowns haben natürlich vor allem einzelne Branchen wie Tourismus, Gastgewerbe, Handel oder die Eventbranche enorm getroffen. Auch die Bank für internationalen Zahlungsausgleich kommt zu einem eher negativeren Ergebnis. Diese verglichen das erste Quartal 2021 mit dem ersten Quartal 2020 und erkannten teilweise signifikante Anstiege der Unternehmensverschuldung wieder im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Bei unserem Spitzenreiter Frankreich steigerten die Unternehmen ihre Schulden nochmals um 16% auf fast 170% des Bruttoinlandsprodukts. Die Verschuldung der chinesischen Unternehmen ging in der Zeit sogar leicht zurück, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie man diesen Statistiken wirklich trauen kann, will oder soll. In Deutschland ging es 5% nach oben, wobei wir, wie die meisten anderen Staaten grundsätzlich eben auch, bereits von einem sehr hohen Vorkrisenniveau entsprechend auch schon kamen. Durch die billige Geldpolitik der vergangenen Jahre oder gar Jahrzehnte haben sich Unternehmen immer weiter verschuldet. Niedrige Zinsen und günstige Kreditbedingungen haben dazu geführt, dass Unternehmen sich einfach und günstig verschulden konnten. Und dies haben sie dann letztlich auch getan. Natürlich kann man hier nicht pauschalisieren und müsste jetzt einzelne Branchen betrachten oder sogar auf Unternehmensebene entsprechend das Ganze runterbrechen. Was wir an der Stelle aber festhalten können, die Unternehmen haben sich vor Corona verschuldet und während Corona nochmals deutlich mehr verschuldet. Das ist im ersten Moment auch kein allzu großes Problem, solange das Unternehmen die Schulden natürlich auch bedienen kann. Und sowohl Zins als auch Tilgung sollten nicht durch neue Kredite, sondern durch Unternehmensgewinne bezahlt werden. Also wagen wir doch mal einen Blick auf die Entwicklung der Unternehmensgewinne. Die Gewinne der Unternehmen in Deutschland waren vor der Pandemie im Allgemeinen stabil bzw. leicht steigend. Die gute wirtschaftliche Lage und eine solide Exportindustrie haben dazu beigetragen, dass viele Unternehmen Gewinne erzielen konnten. Auch hier gibt es natürlich eher kriselnde als auch eher aufstrebende Branchen. Die 100 umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland haben ihren Umsatz in den ersten 9 Monaten des Jahres 2022 um 30% steigern können. Auf diese Statistik kam das Beratungsunternehmen EY. Stolze 93 dieser 100 Unternehmen konnten ihren Umsatz nämlich steigern. Allein Uniper profitierte als Gasimporteur und verzeichnete aufgrund der höheren Gaspreise einen Umsatz von 213 Milliarden Euro. Dahinter waren die Autohersteller Volkswagen, Mercedes und BMW. Laut vielen Politikern profitierten einzelne Unternehmen und Branchen vor allem durch den Ukraine-Krieg und den daraus entstehenden hohen Energiekosten. Daher fordern sie ja immer wieder eine Übergewinnsteuer. Trotz des gestiegenen Preises für Energie und den instabilen Lieferketten konnten 35 dieser 100 Unternehmen ihre Gewinnmargen ausdehnen. Aber 2/3 der Unternehmen mussten auch Einbußen hinnehmen. Denn Umsatz ist nicht Gewinn. Uniper steigerte den Umsatz, wie gerade genannt, massiv, verdiente aber kein Geld. Sie waren auf die steigenden Preise selbst nicht vorbereitet. Wenn wir Uniper als Sonderfall hier mal rausnehmen, dann bleiben 99 Unternehmen und diese konnten ihre Margen auf guten 9% halten und erzielten mit 145 Milliarden Euro am Ende Rekordgewinne, ein sattes Plus von 22% zum Vorjahr. Eine höhere Verschuldung kann für viele Unternehmen sogar Sinn machen, ist aber natürlich auch ein Risiko. Gerade für Startups ist eine hohe Verschuldung in der Regel kein Problem, denn durch das frische Kapital kann das Unternehmen schnell wachsen, was natürlich eines der Hauptziele ist. Mit der höheren Schuldenlast gehen aber auch massive Risiken einher. Höhere Zinszahlungen, die Tilgung der Kredite führt zu höheren Verpflichtungen und schränkt im Laufe der Zeit die Flexibilität ein und das Unternehmen verliert unter Umständen auch an Bonität. Das bedeutet, Banken verlangen für ein größeres Ausfallrisiko einen Aufschlag auf den Zins oder geben gar keine Kredite mehr. Es lässt sich nicht pauschal sagen, wie stark einzelne Unternehmen sich problemlos verschulden können. Dies hängt auch extrem stark von der Branche ab. Ganz wichtig ist aber eben, dass mit der Aufnahme neuer Schulden auch die Unternehmensgewinne steigen sollten zumindest. Denn ich muss die Kreditzinsen bezahlen und muss für die soeben genannten Nachteile eben auch Vorteile erreichen. Ansonsten lohnt sich die erneute Kreditaufnahme für mich nicht. Eine höhere Produktivität muss beispielsweise im produzierenden Gewerbe die Stückkosten einzelner Produkte senken und damit die Unternehmensgewinne steigern. Solange die Gewinne also stärker steigen als die Verschuldung, ist es erstmal kein Problem. Aber wehe, diese Situation ändert sich, zum Beispiel auch durch ein unvorhergesehenes Thema wie die Corona-Krise und deren Folgen. Da ist jeder Unternehmer froh, wenn er möglichst wenig Schulden auf der Bilanz liegen hat. Einfach gesagt, je höher die Verschuldung, desto größer ist auch der Ärger, wenn es mal Ärger gibt. Ein weiterer wichtiger Punkt, warum Unternehmen zwingend ihren Umsatz steigern sollten und die Gewinne vermehren müssen, ist natürlich der Kaufkraftverlust. Ein Thema, was Vertreter der österreichischen Schule und Bitcoiner natürlich auf dem Schirm haben, in den Medien und vermutlich auch den meisten Unternehmen aber keine Rolle spielt. Wenn mein Unternehmen 2022 100 Millionen Euro Umsatz macht und 5 Millionen Euro Gewinn, dann sollte ich in 2023 einen höheren Umsatz und auch mehr Gewinn haben. Denn in der Zwischenzeit hat der Euro, die Rechnungseinheit, in welcher wir alle rechnen und messen, der hat mal eben 10% an Wert verloren. Wenn ich also den gleichen Umsatz und auch den gleichen Gewinn mache, dann habe ich effektiv 10% weniger Gewinn als im Vorjahr durch den Kaufkraftverlust. Und irgendwann kommt der Tag X, der Tag, an dem die Kredite zurückbezahlt werden müssen. Das gilt auch für die ganzen Corona-Hilfen von Bund und Länder. Während des Lockdowns gab es Corona-Soforthilfen für Betriebe mit sogenannten Liquiditätsengpässen. Damals wie heute stellt sich die Frage, was genau denn so ein Liquiditätsengpass genau ist. Man nimmt den Umsatz und zieht die Kosten ab, bleibt ein Minus, hat der Betrieb also einen Verlust. Und das wäre dann in diesem Beispiel ein Liquiditätsengpass. Die Personalaufwände werden hier aber außen vor gelassen. Heißt, Betriebe, die ihre Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit geschickt haben und entsprechend die Löhne weiterbezahlt haben, die werden nun bestraft. Aktuell streiten sich Unternehmen mit Behörden, da eine anteilige bis komplette Rückzahlung der Hilfen oftmals gefordert wird. Wagen wir zum Ende ein kleines Fazit. Die Verschuldung der Unternehmen steigt immer weiter. Okay, das ist jetzt keine Riesenüberraschung. Bedenklich ist aber, dass hier von der Politik offensichtlich kein Problem gesehen wird. Die immer höhere Verschuldung führt zu einer immer größer werdenden Blase. Allerdings muss ich an dieser Stelle auch wieder einen Take zu mehr Schulden machen, wie ich es auch schon häufiger in Bezug auf Staaten gemacht habe. Durch die Inflation kann eine höhere Verschuldung strategisch clever sein. Ich genieße die Vorzüge des zusätzlichen Geldes und die Nachteile sind kleiner als früher, denn durch die Inflation muss ich in einigen Jahren, in Kaufkraft gemessen, deutlich weniger zurückzahlen als heute. Natürlich sind jetzt auch die Zinsen etwas angestiegen, aber noch ist die Inflation in vielen Ländern wie auch in Deutschland höher als der aktuelle Zins. In diesem Beispiel lebe ich als Unternehmen natürlich dann schon ein bisschen in der Zukunft, also die zusätzlichen Erträge erlebe ich oder verlebe ich schon heute ein Stück weit, aber solange ich eben eine sinnvolle Verwendung für dieses frische Kapital habe, kann die Strategie meiner Meinung nach extrem sinnvoll sein. Die Covid-Thematik hat in Bezug auf die Unternehmensschulden eine spezielle Bedeutung. Die Corona-Folgen mit Lockdown und den Problemen in den Lieferketten, diese führen natürlich bei vielen Unternehmen zu unerwarteten Problemen. Jetzt kommt Vater Staat und hält die Hand auf. Die Verschuldung steigt stark an und es treten weitere Effekte ein. Die Unternehmen sind nicht mehr nur bei der Bank verschuldet, sondern haben den Staat als Gläubiger. Somit sind die Unternehmen abhängiger vom Staat. Die Politik kann hier durch gute Konditionen um die Gunst der Unternehmen werben. Wenn die aktuelle Regierung verkündet, dass die Corona-Kredite jetzt doch nicht zurückbezahlt werden müssen, dann ist dies ein Geschenk an Unternehmen bzw. an potenzielle Wähler, also die Unternehmer selber, aber auch die Mitarbeiter in diesen Unternehmen. Und vermeintlich tut diese Nachricht wahrscheinlich auch niemandem weh, weil der klassische Steuerzahler denkt, ah, das ist ja nett, das hilft den Unternehmen, die brauchen wir auch weiterhin, weil mein Freund arbeitet da und mein Nachbar und mein Bruder. Und bezahlt sind die Gelder ja ohnehin, das heißt, der Staat muss auch keine Neuschulden mehr aufnehmen an der Stelle. Also von dem her auch keine schlechte PR für die Politik. Ein weiteres Problem ist neben der Abhängigkeit zum Staat auch die steigende Erwartungshaltung an diesen. Wenn morgen eine neue Finanzkrise ausbricht, dann werden nicht nur Banken, sondern auch andere Unternehmen nach Hilfsgeldern rufen. Bei Corona hat es doch so toll geklappt. Schaut doch einfach mal auf die niedrigen Insolvenzzahlen, liebe Politik. Die Regierung wird dann liefern, da bin ich mir sicher. Und schon haben wir eine Situation, deren Entstehung wir hätten verhindern müssen. Doch der Staat tritt als Lender of Last Resort dann auch für klassische Unternehmen auf, denn unsere Mittelständler sind dann plötzlich aufgrund der Arbeitsplätze ebenfalls too big to fail und müssen in der Krise entsprechend gerettet werden. Auch das natürlich eine super Story für den nächsten Wahlkampf. Aus diesen Gründen sehe ich die gezahlten Corona-Hilfen als bedenklich an. Der Einfluss der Politik auf Unternehmen steigt. Der gläubige Staat sollte eigentlich nicht existieren. Denn die Notfalls werden wir gerettet Mentalität bringt uns in den Teufelskreis, wo sich staatliche Hilfspakete und die Gewissheit, ich werde ja notfalls sowieso unterstützt, gegenseitig befeuern werden.